DW Menschen und Märkte.
Bei der Lufthansa drohen wieder Streiks. In Russland droht Rezession. Sierra Leone fürchtet Hungersnot. Und Indien stärkt die Industrie. Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Schlechte Zeiten für Flugpassagiere. Während die Streiks bei Air France noch andauern, könnten nun auch die Lufthansa-Maschinen wieder am Boden bleiben müssen. Grund? Die Verhandlungen zwischen Europas größter Fluggesellschaft und der Pilotenvereinigung Cockpit sind erneut gescheitert. Lars Hofmann berichtet.
Bei der Lufthansa drohen wieder Streiks. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat die Verhandlungen mit der Lufthansa über die betrieblichen Vorruhestandsregelungen für gescheitert erklärt. Nach Angaben von Cockpit ist deshalb jederzeit mit weiteren Streiks zu rechnen. Man werde sie aber am Tag vorher ankündigen. In den vergangenen Wochen hatten die Piloten bereits mehrfach gestreikt. Daraufhin hatte die Lufthansa ihr Angebot konkretisiert und beide Seiten haben mehrfach miteinander gesprochen. Nach Angaben der Gewerkschaft habe die Lufthansa ihr Angebot aber nicht verbessert, eher verschlechtert. Die Lufthansa hingegen hat kein Verständnis für die Streikandrohung. Sie fordert die Piloten auf, weiter zu verhandeln und von Arbeitskämpfen abzusehen. Bei der Auseinandersetzung zwischen der Lufthansa und ihren Piloten geht es um die Frage, wann Piloten in Zukunft in Vorruhestand gehen können. Bislang gehen sie durchschnittlich mit 59 Jahren in Ruhestand. Das ist der Lufthansa zu früh und zu teuer. Die Lufthansa will das Durchschnittsalter auf 61 Jahre ansteigen lassen. Allerdings befürchtet die Gewerkschaft, dass neu eingestellte Piloten noch schlechter gestellt werden sollen. Bereits im April hatte Cockpit mit einem dreitägigen Streik für knapp 4000 Flugausfälle gesorgt. In den Streiks der vergangenen Wochen musste die Lufthansa insgesamt mehrere hundert Flüge streichen.
Aus Frankfurt am Main berichtete Lars Hofmann. Die Weltbank hat die Prognose für das Wirtschaftswachstum in Russland gesenkt. Für die nächsten 3 Jahre erwartet sie nur ein Mini-Wachstum für das von Sanktionen geplagte Land. Kapitalflucht, Konsumzurückhaltung und sich verschlechternde Ratings könnten Russland aber auch in eine Rezession stürzen. Aus Moskau Hermann Krause.
Der Sprecherin des staatlich gelenkten Fernsehsenders Rossiya 24 ist eine gewisse Schadenfreude bei Verlesen dieser Meldung durchaus anzumerken. Die internationale Ratingagentur Standard & Poor's hat die Bewertung für die Ukraine gesenkt von stabil auf negativ. Die schränkt die Finanzierungsmöglichkeiten ein und führt zu Zinssteigerungen bei der Kreditvergabe. Eine Entwicklung, die natürlich auch Auswirkungen auf die russische Wirtschaft hat, war doch der wichtigste Handelspartner der Ukraine, Russland. Kiew hat beim Energieriesen Gazprom zum Beispiel Außenstände von 5 Milliarden Dollar. Auch andere Sparten leiden unter dem Konflikt. Hinzu kommen die Sanktionen des Westens. Dazu der Wirtschaftsexperte Anton Saroka. Die Folgen der Sanktionen betreffen nicht die geltenden Verträge, aber besonders negativ ist, dass nun keine neuen Verträge mehr abgeschlossen werden. So steht zum Beispiel beim größten russischen Ölkonzern Rosneft die Übernahme der Ölhandelssparte der US-Bank Morgan Stanley auf der Kippe. Aufgrund der Sanktionen bekommt Rosneft nämlich keine Kreditlinien mehr eingeräumt. Der Deal mit Morgan Stanley würde zwar nur 300 bis 400 Millionen Euro kosten, der gesamte Kreditbedarf von Rosneft aber wird mittlerweile auf mehr als 30 Milliarden Dollar geschätzt. Bereits im März und April hat man begonnen, die Kreditlinien im Westen für uns zu schließen. Im Vorfeld der Sanktionen bekamen russische Konzerne in den USA oder in Europa bereits keine Kredite mehr. Dass sich dies schnell ändert, das ist wohl eher unwahrscheinlich. Noch vor einer Dekade zählte Russland zu den Tigerstaaten mit Wachstumsraten bis zu 7%. Mittlerweile aber droht nicht nur ein Nullwachstum, sondern das Abrutschen in die Rezession. Zu spüren bekommen dies auch deutsche Autobauer. VW verzeichnete in Russland einen Umsatzrückgang von 14%. Opel sogar von 17%. Der Konsum insgesamt ist rückgängig. Aufgrund der hohen Inflation könnte er bald auch im Minusbereich liegen. Der Wirtschaftsexperte Saroka. Der Absturz der russischen Wirtschaft hat viele Ursachen, aber hängt auch mit der enormen Kapitalflucht zusammen. Schon 2013, als es die Ukraine-Krise nicht gab, sank bei uns das Bruttosozialprodukt. Abzulesen am russischen DAX, dem RTS. Während weltweit die großen Indizes Höchststände verbuchen, kennen russische Aktienkurse nur eine Richtung, nämlich nach unten. Das gleiche gilt für den Rubel. Noch nie war ein Dollar oder ein Euro so teuer. Auch dies eine Folge des fallenden Ölpreises. Träumte der russische Finanzminister einst von 110 oder sogar 120 Dollar pro Barrel, liegt der Preis jetzt bei 96 Dollar, dies schon ein kritischer Wert für den russischen Haushalt. Der größte Erfolg Putins kam mit den steigenden Ölpreisen und der Illusion, investieren in Russland sei so attraktiv wie nie zuvor. Insider geben zu, auf dem russischen Finanzmarkt herrsche eine Art Resignation, gepaart mit schleichender Panik. Denn genauso wie der Ukraine droht auch Russland durch internationale Ratingagenturen demnächst eine drastische Herabstufung.
Das war ein Bericht von unserem Moskau-Korrespondenten Hermann Krause. Noch schwerer haben es die von der Ebola betroffenen Länder, allen voran Sierra Leone. Die Wirtschaft steht still, nur die Hälfte der Felder wird bearbeitet. Erntehelfer konnten während der dreitägigen Ausgangssperre nicht arbeiten. Schon jetzt wird für das kommende Frühjahr nach der Trockenzeit eine Hungersnot befürchtet. Dunja Sardaci berichtet.
Bleibt im Haus, geht nicht zur Arbeit, nicht einkaufen, nicht einmal zum Arzt. Die Menschen in Sierra Leone waren für 72 Stunden eingesperrt. Die Straßen der Hauptstadt Freetown, so menschenleer waren sie wohl noch nie. Die einzigen, die noch durch die Straßen ziehen dürfen, Sicherheitsleute und sie, etwa 30.000 freiwillige Helfer. Sie zogen von Haustür zu Haustür, sollten die Menschen über Ebola aufklären, Kranke und Tote ausfindig machen. Auch in das Haus von Jalana Amara sind sie gekommen, nach Kenema, eine Stadt etwa 6 Autostunden südöstlich der Hauptstadt.
Die Sensitization-Team kommt zu unserem Haus, aber...
Die Helfer kamen in mein Haus, ja, aber alles, was sie gemacht haben, ist, mein Haus zu desinfizieren und mir Seife zu geben. Wenn das alles ist, was sie hier in Kenema für die Menschen machen, dann habe ich Angst. Ein weiteres Problem, der Hunger. Viele Menschen arbeiten hier als Tagelöhner von der Hand in den Mund. Keine Arbeit, kein Essen. Auch wenn vorab Lebensmittel verteilt wurden, schon nach kurzer Zeit die Beschwerde aus einem Armenviertel. Nicht alle Familien hätten Essensrationen bekommen. Die Wirtschaft steht still in Sierra Leone. Eigentlich müsste jetzt die Ernte für das nächste Jahr gesät werden. Aber nur noch die Hälfte der Felder wird bewirtschaftet. Ein Gedanke so schrecklich, dass man ihn gar nicht zu Ende denken will. Die Ausgangssperre hat die Menschen in Sierra Leone verängstigt, sagt auch Familienvater Solomon, der eine 12-köpfige Familie zu ernähren hat. Was jetzt passiert, erinnert uns an die letzten Jahrzehnte im Bürgerkrieg. Du gehst in den Busch, da gibt es kein Essen, keinen Schutz. Das Gleiche passiert jetzt mit Ebola. Ich hatte Angst, dass mein Handy während der Ausgangssperre ausfällt. Wie hätte ich mit meinen Leuten reden sollen? Wie kann ich wissen, wie es ihnen geht? Meinen Freunden? Die Regierung wertet die Aktion als Erfolg. Die meisten der rund 6 Millionen Menschen in Sierra Leone hätten sich an die Ausgangssperre gehalten. So habe man zum Beispiel die Zahl der illegalen Nachtbeerdigungen reduzieren können. Mehr als 150 Neuinfizierte wurden entdeckt. Die Zahl der Toten schwankt zwischen 70 und 90 Opfern. Kritiker sagen, der Lockdown komme zu spät, die freiwilligen Helfer seien nicht gut genug geschult, es sei unmöglich, innerhalb von nur 3 Tagen alle Haushalte in Sierra Leone zu besuchen. Und selbst wenn, wohin mit den Ebola-Kranken? Die Krankenhäuser sind überfüllt, Ärzte und Helfer infizieren sich durch ihre Arbeit selbst mit dem Virus. Dennoch, die Regierung in Sierra Leone denkt jetzt schon über eine erneute Quarantäne nach.
Über die wirtschaftlichen Konsequenzen von Ebola berichtete Dunja Sardaci. Von Afrika nach Asien. Wer kennt schon Made in India? Bekannt ist Indien für seinen Dienstleistungssektor, nicht so sehr für seine Industrie. Das will der neue Premierminister Modi ändern. Mit einer neuen Kampagne will er ausländische Investoren anlocken und Millionen von Jobs schaffen. Aus Neu-Delhi, Jürgen Webermann. To commemorate this
very special occasion. Sie waren alle gekommen, die Konzernlenker Indiens, ein Who is Who der Wirtschaftselite des Landes, darunter auch einige Multimilliardäre. In einem Vorzeigekonferenzzentrum in Neu-Delhi startete Indiens Premierminister Modi eine groß angelegte Kampagne mit dem Namen Make in India. Ausländische Investitionen zu fördern, das ist eine Aufgabe für uns alle, für 1,25 Milliarden Inder. Für die Konzerne ist das eine riesige Gelegenheit. Meine Definition für ausländische Investitionen lautet: Lasst uns Indien entwickeln.
Develop India.
Narendra Modi wird von den Unternehmern seines Landes gefeiert wie ein Superstar. Dabei ist er erst seit Ende Mai Regierungschef. Aber er gilt als sehr reformfreudig. Und dazu kommt, dass Indien in den vergangenen Jahren weltweit extrem viel Vertrauen verloren hat. Enorme Korruptionsskandale, eine komplizierte Bürokratie, eine zurückhaltende Regierung und eine schwächelnde Wirtschaft ließen die indischen Wachstumsträume jäh platzen. Seit Modi aber an der Macht ist, zeigen selbst deutsche Bosse wieder Spuren anfänglicher Euphorie, darunter deutsche Bankchef Jürgen Fitschen. Er war im Sommer in Neu-Delhi zu Gesprächen.
Es ist festzuhalten, dass fast über Nacht ein in den letzten Jahren nicht mehr festzustellendes Zutrauen wieder zurückgekehrt ist, hier in Indien. Das müssen wir jetzt auch in Deutschland wieder wahrnehmen, um dann auch eine aktivere Teilnahme daraus abzuleiten. Denn das Vertrauen in die neue Regierung oder der Vorschuss in das Vertrauen ist sehr groß und darauf lässt sich wohl gut aufbauen.
Rund 1500 Unternehmen aus Deutschland haben bisher in Indien investiert. Zum Vergleich, in China sind es 6000 Firmen. Selbst große Konzerne wie Volkswagen tun sich auf dem indischen Markt schwer. Doch die neue Regierung hat Großes vor, zumindest auf dem Papier. Sie will riesige Industriekorridore aufbauen, zum Beispiel zwischen den größten Städten Neu-Delhi und Mumbai. Ausländische Firmen sollen sich an indischen Unternehmen viel stärker beteiligen dürfen als bisher. Sämtliche Antragsprozesse sollen schlanker werden und Indien will 100 sogenannte Smart Cities bauen, neue Städte vom Reißbrett geplant nach neuesten Standards. Indien will ganz schnell weg vom Image, ein mieser Standort zu sein. 8-10% Wachstum trauen indische Konzernbosse ihrem Land zu für die nächsten 20 Jahre. Aber Modi erinnerte sie auch daran, dass Indien gewaltige Aufgaben zu lösen hat, allen voran der Kampf gegen die extreme Armut. In Indien leben 800 Millionen Menschen an oder unterhalb der Armutsgrenze. Jedes zweite Kleinkind ist unterernährt. Nun, wenn Sie als Industrielle meinen, Indien sei ein großartiger Markt, haben Sie auch daran gedacht, dass es auf diesem Markt Menschen geben muss, die ihre Produkte überhaupt kaufen können? Was, wenn wir es nicht schaffen, unseren Bürgern zu mehr Kaufkraft zu verhelfen? Dann wären all die tollen Chancen, die Indien bietet, wieder dahin. Modi selbst fuhr nach seiner Rede direkt zum Flughafen. Er reist in die USA und wird dort potenzielle Investoren treffen, vom Flugzeugbauer Boeing bis hin zum mächtigen Finanzkonzern BlackRock. Denn der indische Premier weiß, viel Zeit für den großen Sprung nach vorn bleibt ihm nicht.
Mit diesem Bericht von Jürgen Webermann endet unser Podcast. Claudia Rack in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.